ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Drallenwenigkeit, der geilen Bärbel Breakouts. Guten Tag, ihr Süßen. Ich habe diese Woche tatsächlich den Gast, den ich vor zwei Wochen schon haben wollte, der dann aber spontan krank geworden ist leider. Und heute haben wir sie in ganzem Glanz und Glorie hier zu sitzen, nämlich die großartige Super Sandy. Wer Berliner ist, kennt die Super Sandy. Also eigentlich kennen alle die Super Sandy, glaube ich. Wenn man ein gewisses Alter hat und elektronische Musik mag und schon mal schwul ausgegangen ist, ob jetzt in Berlin, in München, in Hamburg oder irgendwo im Osten, kennt die Super Sandy auf jeden Fall. Und die älteren Generationen kennen die sowieso, weil die war aus Berlin lange nicht wegzudenken. Die hat hier die Szene ordentlich aufgemischt, war meines Wissens die erste DJ-Drag-Queen, also die erste, die im Fummel tatsächlich aufgelegt hat und nicht nur so ein bisschen CD, sondern richtig Platten mischen und so. Und hat auch das erste, meines Wissens die erste Partyveranstalterin war sie in Drag. Also die, ne, dieses Grundkonzept, was wir heute von vielerlei anderen Drag Queens kennen, die damit viel Geld verdienen. Also ne, Floors und dazwischen eine kleine lustige Show und das auch hat die Super Sandy quasi aus dem Boden gestampft, meines Wissens. Ich kann mich auch täuschen. Schreibt mir bitte keine Hassmails. Ja, ich kenne die Sandy seit, 15 Jahren, 16, 17, sowas um den Dreh. Wir sind nicht so wahnsinnig eng befreundet, wir sehen uns manchmal Monate nicht und dann sehen wir uns wieder für einen Abend oder zwei und dann ist es sehr intensiv und eng. Wir lachen jedes Mal wahnsinnig viel, wir haben sehr viel die gleichen Referenzen, den gleichen Humor und ich bin immer wieder fasziniert von ihr, weil sie eine wahnsinnig schnelle Person ist, die denkt wahnsinnig schnell, die ist wahnsinnig lustig, hat ein riesen Referenzlexikon im Kopf. Also sie kann aus der Popkultur, aus Musicals, aus alten Filmen, aus der Mode ständig zitieren, hat immer sofort ein Bild im Kopf, ist sehr leidenschaftlich und ja, ich finde eine Ikone des Berliner Nachtlebens und jemand, dem man mal zuhören muss. Das machen wir heute. So, ich habe noch eine kleine Botschaft in eigener Sache. Ich wollte es nur schon mal angemerkt haben. Ich werde bis zum Jahresende auf jeden Fall den Podcast durchziehen. Dann werde ich, glaube ich, eine kleine Pause mal machen von ein paar Wochen. Und ich vermute, dass wir im Laufe der nächsten Wochen von einwöchentlich auf zweiwöchentlich umstellen werden. Ich will euch natürlich im Lockdown alle nicht alleine lassen. Ihr sollt alle weiterhin schön immer was auf die Ohren bekommen. Aber ich glaube, ich werde so timen, dass ich habe ja noch einen anderen Podcast, Too Old to Die Young, wo ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz so ein bisschen über queere Kultur spreche. Das klingt sehr gähnig, ist es aber überhaupt nicht, sondern wir sprechen natürlich über Camp, über Ikonen, über lustiges, trashiges TV-Film und so. Und der erscheint zweiwöchentlich und ich glaube, ich werde es jetzt so timen, dass in jeder Woche ein Podcast da ist für euch, aber eben im Wechsel. So, aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Den nächsten Monat machen wir auf jeden Fall so weiter. So, genug von mir an dieser Stelle. Und damit jetzt zu Sandy. Viel Spaß, ihr Lieben. Tschüss. Hallo, Sandy.
Barbie, bonsoir.
Bonsoir. I love. Hallo, mein Schatz, ich freue mich, dass du da bist.
Thank you for having me.
I'm very excited.
Me too. Ein Interview mit Kopfhörern auf.
Yes.
Bin ich nicht geübt drin.
Nee, magst deine Stimme nicht, hast du gerade gesagt.
Eigentlich ist es mir jetzt, wo es passiert, wurscht, aber ich habe keine Übung in Interviews, das wollte ich sagen.
Ach, das brauchst du nicht. Wir reden ja nur.
Bear with me. Schneiden. Zur Not was raus.
Ich schneide immer sehr freundlich.
Okay.
Sehr wohlwollend. Wir haben ja gerade noch so Oktober und ich habe aus meinen letzten Talkgästen jeweils versucht, eine spannende Geschichte zur Wendenacht, zur Nacht des Mauerfalls, eine Geschichte aus denen rauszukitzeln. Und bei den meisten Fällen war das dann irgendwie eine so, naja, irgendwie fand ich es nicht so geil. Erinnerst du dich noch, was du gemacht hast?
Zu der Zeit habe ich ja noch in München gewohnt und war nicht mehr, gerade nicht mehr Abiturient, glaube ich.
Ja.
War ja, ja genau, das ist dann im Sommer, habe ich dann Abitur gemacht, 90. Und also das Ganze ging irgendwie etwas an mir vorbei.
Ja.
In München sitzend hatte man da, ich kannte auch niemanden wirklich aus Berlin, obwohl meine ganze Familie da mütterlicherseits herkommt. Und als ich dann hierher gezogen bin, sich für mich Berlin wie eine Art, also es fühlte sich an, als müsste ich hier sein. Hätte ich schon immer sein müssen, ja.
Ach echt? Ich hätte echt gedacht, dass du einer von denen bist, die so Berlin das erste Mal gerochen haben und gedacht haben, alles klar, da muss ich hin. Du fandst das schrecklich am Anfang.
Nee, also aus München kommend war ich natürlich etwas überfordert mit der Mentalität. Hm. In München kriegst du am Boden und übergibst dich und dich fragt jemand, wie es dir geht und du wischst dir die Kotze ganz elegant ab und sagst, es ist super. Und in Berlin war genau das Gegenteil angesagt. Da kamen mir die Leute entgegen und erzählten mir von ihren Problemen und ich war einfach so, what the fuck are you talking about? Fand ich unelegant. Ich bin ja auch in England groß geworden, wo Smalltalk und Upper Class und
Stiff Upper Lip.
Genau, und der ganze Kram modern ist. Und dann bin ich im Winter nach Berlin gezogen, 93 für die Fotoschule und mit dem grauen, ostigen, ich habe im Osten gewohnt, hier um die Ecke irgendwo, Chodowiecki-Straße. Chodowiecki, nobody knew what the fucking name of that street was. Und es war morgens um 5 ratterten die Trabis los, haben sich warm gefahren und das war natürlich ein Kulturschock erstmal so ein halbes Jahr, aber spätestens nach 3 Monaten war ich komplett verknallt in diese Stadt. Also ich war vorher schon verknallt, wir fuhren immer mit so einer Disco-Bagage, oh Gott, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich hier sage, weil
The Names.
No names, aber die sind dann alle später verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen wegen Drogenverticken und so.
Oh.
Ja, ganz geil. Ich war damals das Techno-Wunderkind, weil ich der Einzige war, der nie Drogen genommen hat. Und von diesen 4.500 Telefonaten und in 6 Monaten, die man abgehört hat, war ich der Einzige in der Gruppe, der nicht von der Polizei verhört worden ist.
Fuck. Okay, wow.
Da kann ich noch eine kurze Geschichte einwerfen, wo wir hier von Stories erzählen, die ich nicht zum Mauerfall bringen kann, aber ich kann zu Paco Rabanne was sagen, das war so lustig. Ein Freund von mir ist, ein Münchner Freund, ist Stylist und der hat in Holland irgendwie so eine Rolle mit Metallplastikstoff gekriegt von Paco Rabanne. Ja, Paco Rabanne macht
dieses
ja so
silberne Ding, ne?
Plastikzeug. Ja, das ist dann in dem Video von Mr. Vane, hat die Alte dann so den Mantel dazu an, den er gebaut hat. Auf jeden Fall telefoniert er und er hatte gar nichts mit dieser ganzen Bagage zu tun, mit einer Freundin, die auch Stylistin war, aber die damals mit den Leuten zu tun hatte und redet davon, dass er den Stoff von Paco Rabanne aus Brüssel hat. Den harten Stoff. Und dann haben sie ihn angerufen und haben ihn gefragt, was das für harter Stoff gewesen sei und wer Paco Rabanne ist und er total ausgerastet. Sein
Modedesigner. Ihr Kunstbanausen. Toll.
Naja, also to make the long story short, ich hatte meine Erfahrungen, meine Disco-Erfahrungen schon gemacht, 90 Grad, Cartier Latin mit T-Dance, E-Werk war das noch nicht, Planet hieß das damals noch, waren wahnsinnig tolle Erfahrungen und es war einfach so viel echter und so viel raw, wie kann man denn das Wort raw auf Englisch, Deutsch sagen? Rauer.
Ja.
Ja, es war einfach die ganzen Ruinen haben mich auch wahnsinnig fasziniert. Ja. Ich war ein absoluter Fan von diesem ganzen abgerockten, die abgeblätterte Farbe überall, die noch an den Wänden hing. Der Geruch von diesem DDR-Putzzeug, weil das noch.
Die Winter hier haben ja wirklich wahnsinnig nach Kohle gerochen, ne? Also gerade wenn man so im Friedrichshain unterwegs
all
war.
Das
ich weiß noch meine ersten Winter hier, wann war ich das erste Mal hier? 94, glaube ich. Im Winter, wenn ich hier war, wir hatten einen Freund hier 2-3 Straßen weiter, Richtung Samariterstraße hinter, der hat da in so einer riesen tollen Altbauwohnung gewohnt, alles Ofenheizung. Und das war halt Punk irgendwie, ne? Aber der wohnte da mit seiner kleinen Tochter und so, es war schon gediegener Punk, aber es war halt trotzdem irre. Und ja, es roch halt immer total krass nach Holzkohle hier im Winter. Und es hat was total Heimeliges für mich nach wie vor. Ich lieb das. Aber jetzt sind wir einmal quer durch die Jahrzehnte gepurzelt. Ich will jetzt einmal kurz von vorne anfangen. Du hast gerade schon gesagt, du warst also München, aber du bist in England groß geworden. Ist das richtig?
Ja, also ich bin in 71 in Brüssel geboren.
Okay.
Da hat meine Mutter damals gearbeitet und die hat meinen Vater kennengelernt in London.
Ja.
Der ist Engländer. Und dann ging es nach 3-4 Jahren Brüssel. In der Zeit habe ich Französisch geredet, was ich natürlich dann sofort wieder verlernt habe.
Ach, schade.
Ging es nach London. Ja, ging aber wieder schnell dann im Gymnasium, als dann in der 7. Klasse Französisch rankam, ging das dann schnell wieder her. Und dann bin ich nach London. Ja.
Und also mit den Eltern?
Genau.
Okay.
Und dann, das war eine, also Eltern, Vater, Mutter, Feuerwehr. weiß nicht, wie ich auf den Spruch jemals gekommen bin. Auf jeden Fall beschreibt er ungefähr das Desaster, das ich da so in meiner Kindheit erleben durfte. Ja. Und dann blieb er in London und wir zogen erstmal zu den Großeltern nach München zurück. Die waren nach dem Krieg über Coburg nach München von Berlin aus gewandert.
Ja.
Das ist ja alles dann mit Russen und was weiß ich, was da alles passiert ist. Ist jetzt, würde auch zu weit führen, da jetzt da einzusteigen. Auf jeden Fall war dann München die Base. Und da habe ich dann Abitur gemacht und wie gesagt schon mit dieser Techno-Gruppe von Leuten öfter mal in Berlin besucht.
Erinnerst du dich an deine ersten, gibt es ein Schlüsselerlebnis, wo du das erste Mal gemerkt hast, I'm different than these people, ich bin anders als die anderen, ich bin irgendwie queerer, bunter. Für mich dreht sich die Welt ein bisschen andersrum.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe meinem schlechtlaunigen, aggressiven Vater mit ungefähr 4 Jahren einen Button gebastelt aus Pappe mit einer mit Tesafilm hinten drauf geklebten Sicherheitsnadel und vorne drauf war ein Smiley und außenrum habe ich geschrieben Smiley Club. Ich musste nämlich schon sehr früh, bevor ich überhaupt in die Schule bin, schreiben lernen.
Ja.
Mein Vater war total gaga, der hat mir Essen beigebracht und Manieren. Wie gesagt, England, da muss man wahnsinnig upper class und shishi populala sein. Ich musste meine Erbsen mit der umgedrehten Gabel aufschieben und musste mein Besteck immer. Also ich konnte schon schreiben mit 4 und habe ihn zum Smiley Club eingeladen.
Synonym und, für gay.
Nee.
No, I'm kidding.
Nee, just don't be such an ass, girl.
Ja.
Das wollte ich damit. Und da wusste ich schon, ich bin auf jeden Fall anders als hier, Monsieur.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall anders als meine Mutter, die den ganzen Mist mitmacht.
Und der war very grumpy.
Wow, ja. Grumpy ist nicely put.
Okay. Okay. Aber das, wir haben vorhin kurz drüber geredet. Deine erste Erinnerung an Drag war die Rocky Horror Picture Show, ist das richtig?
Ja. Wahrscheinlich. Ich habe da noch ein paar andere, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie die sich zeitlich überschneiden, aber Rocky Horror Picture Show muss so mit 15 gewesen sein. Ich hatte so einen winzigen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich wusste, dass das läuft und ich habe schon mein ganzes Leben lang immer gewusst, ich habe immer so eine Art, so eine Schnuppernase für die Richtung, in die ich laufen muss.
Ja.
Ich weiß immer, wo das ist, was ich mag, ohne dass ich weiß. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass es wirklich draufsteht.
You're drawn.
I'm drawn. I was drawn to it und dann habe ich das gesehen und die Musik war toll. Die Geschichte war lustig, alle waren gaga und obwohl sie böse waren, waren sie trotzdem lustig. Weißt du, das war genau das, was ich bei in meiner Familie so vermisst habe. A little bit of sunshine.
Ja, und Glamour. Ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich im Austausch, ich war in so einem England-Austausch für gar nicht lange, in den Sommerferien, 3 Wochen oder so bei irgendeiner Arbeiterfamilie in England, die mich überhaupt nicht kapiert haben, glaube ich. Aber ich wurde da krank und sie haben mir dann, haben sich überlegt, was sie mir zeigen können und haben mir tatsächlich die Rocky Horror Picture Show angemacht. Und ich weiß, dass ich im Fieberwahn auf dieser Couch lag und diesen Film gesehen habe. Und der hat mich irgendwie beunruhigt, weil ich irgendwie gemerkt habe, der hat wohl was mit mir zu tun. Und dieser Frankenfurter ist auch irgendwie maybe like me. Aber ich wollte mich nicht identifizieren. So. Es war mir noch fremd vom Gefühl her. Aber das hattest du nicht. Du warst gleich Fan und warst gleich drin.
Ich war komplett Fan. Und ich habe mir auch gar keine Rolle ausgesucht. Mir waren die alle gleich lieb. Es gibt so ein Video von Blind Melon. No Rain heißt das. Und da rennt so eine kleine, dicke Biene. Ein kleines Mädchen mit einer hässlichen Brille als Biene verkleidet, rennt durch die Stadt. Und überall wird sie abgelehnt und überall wird sie irgendwie sitzen gelassen und sie sitzt ganz traurig auf der Bushaltestellebank und irgendwann kommt sie an so einem Tor vorbei und guckt so durch dieses Tor und hinter dem Tor ist eine Wiese. Ja. Und auf der Wiese tanzen lauter Leute, die auch ein Bienchenkostüm anhaben und die sind dick und dünn und groß und klein und alt und jung und das ist das Gefühl, das ich hatte, als ich die Rocky Horror Picture Show gesehen habe. Ich war endlich zu Hause, also mental zu Hause, ja. Ich hatte vorher einfach niemanden und nichts zum Andocken. Es war einfach alles fucking ugly. I was not having it.
Period.
Period.
You found your tribe, kind of, ne? Das ist so ein bisschen das.
Genau. Oh, toll. Genau. Wenn wir jetzt hier auf Frankenfurter kommen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, dass du, ne, also dann habe ich mir auch gedacht, letztendlich habe ich das mit diesem scheiß Button ja auch gemacht, mit vier schon, mit meinem Vater. Ja. Ich habe einfach die Fäden in die Hand genommen, habe gesagt, ja. So Leute, ich weiß, wo es lang geht.
Ja.
We are going to have some fun right now. And as much as possible, please.
Ja. Frankenfurter hat sich ja dann durchgezogen. Ne? Du hast dann, weiß ich, ich erinnere mich, wir waren in Marokko, in Marrakesch, doch in Marokko waren wir. Wir haben so einen crazy Roadtrip gemacht, du, ich und Bob Young zusammen vor zig Jahren. Und es gab eine Autofahrt durch irgendeine Serpentinenwüste. Und da kam, du hast wahrscheinlich die Musik auch gemacht, du bist gefahren und es war Sweet Transvestite, meine ich. Und du hast es aufgedreht und super laut mitgesungen. Und ich dachte, she can do this very well. Und dann habe ich gefragt, und du hast es dann tatsächlich auch auf der Bühne gesungen. Lange, ne?
Ja, ich habe 4 Jahre in München im Belle Etage Theater dieses Stück gespielt. Am Anfang habe ich eine Doppelrolle, Dr. Scott und Eddie, gemacht.
Okay.
Und irgendwann ging dann da waren teilweise sehr talentierte Leute dabei. Und der eine ging dann und dann war die Rolle vom Frankenfurter frei und dann hat man mir die gegeben. Ich hatte damals langes, lockiges Haar, also it was quite fitting. Und bis auf die erste Sequenz, wo ich irgendwie 15 Minuten lang unter Scheinwerfern unter einem Stück Pappe sitzen musste, still sitzen musste, weil der Schockmoment war dann, dass ich aufstehe und unter dem Sessel hervorkomme, war das eine ganz tolle
Schweißgebadet.
Rolle.
Schweißgebadet.
I'm telling you, I was schwitzing.
Das erste Mal, dass man mich sieht und ich tropfe in Schweiß. Guten Tag.
Ja.
Ich bin heiß. Genau. Nice.
Aber aufzustehen und dann dieses, weißt du, ich hatte die ganze Zeit so ein Tuch drauf,
ja.
Und um mich rum waren diese ganzen Stimmen zu hören, stumpf und so ungefähr hatte ich das mal angehört. Und dann geht dieses Tuch ab und ich stehe auf in Stöckelschuhen und halb nackt und schrei die Leute an, how'd you do it? Das war so geil. I mean, da hat sich, ich hab das gerne ertragen, da immer diese 15 Minuten in dem Backofenfolienmodus zu sitzen.
4 Jahre hast du das gespielt?
4 Jahre, wir waren in.
Wie oft?
Ach, so oft, wie wir Gäste bekamen.
Aber ja, nicht jeden Abend, mal am Wochenende oder jedes Wochenende oder?
Ja, also. Wir hatten so Saisons, so monatsweise ging das. Also das wurde so immer so 1,5 Monate, 2 Monate gespielt und dann haben die natürlich dann in dem Theater andere Leute reingekriegt. Es war ein Travestielokal,
ja.
Und die hatten dann andere Shows, die dann, also das waren ja dann, Rocky Horror Picture Show war ja ein Theaterstück und die anderen Sachen waren tatsächlich so Medleys oder,
ja.
Weißt du, was ich meine, was man
in
so einer Transenshow sieht, wenn dann 4 verschiedene Girls sich dann so Ping-Pong machen und und wir waren aber dann zu 10 oder was und Band, also Jesus. Das war Wahnsinn. Aber es war toll, wir waren in der Schweiz, wir waren in Saarbrücken, wir waren in sonst wo, sind da in der Gegend rumgereist, also es war wirklich, war sehr, sehr toll.
Amazing.
Ja, und so bin ich an die ganze sich Farbe ins Gesicht klatschen rangekommen und überhaupt, das hat mich insofern sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich war wahnsinnig verspannt. Ich habe immer, also in der Schule immer ein Hemd getragen mit bis oben hin zu und ein Pullover noch drüber mitten im Sommer. Also ich musste immer so verschlossen und so abgesperrt wie möglich rumlaufen. Und in dieser Doppelrolle, in der ersten Rolle, da musste ich ja so Nebensachen machen und da haben die, ich weiß nicht, kennst du noch diese Chin-Chin-Girls? Es gab so eine TV-Show.
Chin-Chin, Tutti-Frutti.
Tutti-Frutti, ja. Und der Regisseur hatte sich ausgedacht, dass wir in so Tutti-Frutti-Kostümen dastehen und ich hatte
ich bin die
halt,
Kiwi.
Ich hatte damals mir noch nicht einmal die Haare gewachsen von der Brust und es sah also aus wie, I had a lot of hair on my chest. Mhm. Und dann in diesem Tutti-Frutti-Kostüm, das habe ich erst angezogen bei der ersten Aufführung. Ich habe mich geweigert, das zu tragen. I just couldn't be naked in front of anyone.
Oh.
Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und wie du sagst, ich habe da auch singen gelernt. Du hast dich natürlich, da waren ja Profi-Schauspieler mit dabei. Ich glaube, 2, 3 Leute waren da richtig Profi. Und da wollte man ja nicht total abhängen dann daneben. Und dann habe ich dann immer, wenn ich da vorher hingefahren bin, habe ich dann immer meine Gesangsübungen im Auto gemacht und habe dann immer geschaut, dass ich da, dass ich da, dass ich da mithalten kann.
Ja.
Also ich konnte natürlich nicht auf deren Level mithalten. Der eine ist dann tatsächlich in also der hat Riff Raff gespielt. Mhm. Der hat, also wir haben manchmal geweint, wenn der gesungen hat. So toll kann ich nicht singen.
Aber es ist ja auch keine einfache Partie. Also ich meine, Sweet Transvestite singe ich selber immer noch gerne, wenn ich auf der Bühne bin und live singe, weil man da halt rühren kann. Da kann man ja richtig rockig Druck machen und Gas geben und es ist geil. Aber I'm Coming Home zum Beispiel ist ja ein sehr soft gesungenes, aber sehr tiefes Stück. Also da muss man ja schon wirklich, danke Katze, da muss man ja schon wirklich auch, also das muss man können. Und ich habe ja schon eine tiefe Stimme, aber da, also bei Tim Curry in der Tonlage mitzuhalten, so tief und dann immer noch ganz soft, nicht gepresst, ist schon echt schwer. Also Hut ab.
Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach immer versucht, das zu singen. Also ich habe mal, mich hingesetzt und Gold von Spandau Ballet versucht zu singen. Und da bin ich hier ausgerastet. Das fand ich so anstrengend. Das ist so ein fieses Lied. Und irgendwann kam es zu einem Moment, wo ich unerwarteterweise, frag mich bitte nicht, wie ich da hingekommen bin, auf einer Karaoke-Party stand. Und ich kannte dieses Lied, ich kannte es auswendig. Und dann stand ich da und habe das gesungen, habe den scheiß Contest gewonnen, weil ich das einfach abgezogen habe wie keine Zweite. Aber da habe ich mir einfach keine Gedanken mehr drum gemacht.
Ja.
Und nur so funktioniere ich. Also sobald ich verkopft werde, sobald ich dann darüber nachdenke, ist das zu tief, ist das zu das, ist das zu jenes, bin ich schon wieder, I'm fucked. Also
literally fucked.
Kleines Schnäpperchen rein und
los geht die
und Blick ins Scheinwerferlicht und los geht's.
Sag mal, hast du dann zuerst angefangen aufzulegen oder bist du zuerst nach Berlin gezogen? What came first?
Naja, also aufgelegt habe ich schon mal in München. Da habe ich, da gab es einen Freunde von mir, die Anki Lepper, die heißt als DJ Acid Maria. Die war sehr gute Freundin.
Die kennt man doch auch.
Ja, die ist eine sehr berühmte, also in Deutschland sehr berühmte, also das, ich weiß nicht, ob sie weltweit berühmt ist, darum sage ich das jetzt so, ich wollte es nicht
schmälern. In Deutschland kennt man sie.
Ja, das habe ich doof ausgedrückt. Ja. Auf jeden Fall, also sie ist auf jeden Fall eine bekannte deutsche Techno-DJ und die war damals wahnsinnig gut mit Armin Moorbach befreundet. Und Armin Moorbach, den ich kennengelernt habe, als er mir im Vidal Sassoon als Modell die Haare geschnitten hat, der hat mit ihr Partys im Parkcafé veranstaltet. Und da bin ich dann zum ersten Mal zum Auflegen gekommen. Mhm. Hatte noch keine Ahnung von Mixen, aber ich bin immer zu Tom Novi an den Ostbahnhof gefahren. Der hatte da einen Plattenladen und die haben mich da immer belächelt, weil ich natürlich keine Ahnung hatte von nichts, aber die wollten Geld verdienen und haben mich da geduldet und dann saß ich da immer stundenlang und habe da links und rechts geguckt und mir meine Platten gekauft und irgendwann mal aufgelegt. Das wurde aber, also das hat sich dann wieder, daraus ist nichts Festes geworden, weil dann musste ja eine Ausbildung her und ich habe dann erstmal eine ganz grottige Grafikerausbildung begonnen, die ich beendet habe, nachdem ich aufgestanden war in der Klasse und gefragt hatte, ob hier irgendjemand Andy Warhol kennt. Und es hat sich keiner gemeldet. Und ich habe einfach meine Sachen gepackt und bin wortlos gegangen. And they never saw me again.
Oh.
Und in die Clemensstraße zur Fotoschule wollte ich nicht. Da hatte ich mich beworben und die Lehrer waren dick und hatten Zopfstrickjacken an in Waldgrün. Und da wusste ich, drei Jahre sitze ich hier nicht und gucke mir diesen Walter Sedlmayr Spaß an. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe Fotoschule gemacht. Und
warst du Letter oder wo warst du?
Genau.
Ja.
Und mit meiner Rocky Horror Picture Show und Belletage Vergangenheit und mit den ersten Disco-Erfahrungen im 90 Grad wusste ich, dass ich so einen Nebenjob im 90 Grad haben will. Und dann bin ich, also habe mich da beworben. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwann mal, als ich da zu Besuch war aus München, dem Bob Young das Büro aufmachen konnte, weil der hatte sich ausgesperrt und ich habe dann einen Drahtbügel auseinandergebogen und den durch die Tür durchgezogen und die Türklinke aufgemacht. Und so hatte ich dann also konnte der sich an mich erinnern, als ich dann nach Berlin gezogen bin und gesagt habe, du, ich brauche einen Job.
Erzähl doch kurz, was das 90 Grad war.
90 Grad?
Die Leute das wissen.
Oh, die 90
Grad. Ja.
Girl. Ich muss gerade irgendwie einfach nur was ablenken.
She licked Grad the table, by the way.
So ein toller Club. Das war eine alte Autowerkstatt in der Dennewitzstraße am Mauerstreifen, würde ich mal sagen. Dahinter sind die Nutten immer von der Potsdamer immer zum Ficken hingegangen. Und Der Laden war einfach super. Donnerstags war das eine schwule Veranstaltung, freitags, samstags war hetero und sonntags war open everything.
Ja. Yeah.
Und ich war jeden Tag da. jeden Tag. Ich habe dann auch nicht nur auf den Donnerstagen da an der Bar gearbeitet, sondern auch samstags und sonntags.
Ja.
Und bin da also bei meinem ersten Donnerstag-Gig sofort in Rocker Picture Show Outfit angetanzt. Einfach mal so. Ich bin einfach angekommen und gesagt, ich arbeite heute hier an der Bar und ich hatte Stöckelschuhe an und I had my hair teased wie Taylor Dane und ich hatte dieses Straps-Kostüm von Frankenfurter an und alle waren ordentlich beeindruckt. Und so bin ich dann, hatte ich dann meinen Ausgleich zu der relativ spröden Schulzeit.
Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, Bob Young hat dich da quasi, du hast ihm ins Büro geholfen und dann hattest du einen Stein bei ihm im Brett.
Genau. Also er erinnerte sich auf jeden Fall an mich.
Ja.
Und das war zu der Zeit natürlich schon schwierig, weil alle wollten da sein, ja.
Ja.
Also selbst
und der hat die Donnerstagveranstaltung gemacht.
Dem gehörte der Laden.
Dem gehörte der ganze Laden.
Oh dear girl, yeah.
Alles klar.
It was his. Der hatte vorher schon Sachen gemacht, die Beehive hießen und irgendwie noch in Kreuzberg waren. Und dann hat er es 90 Grad aufgemacht. Ich glaube 1990. Und das war der Wahnsinn. Ich werde nie vergessen, die erste Deko, die ich da gesehen habe, da war der ganze Laden war in Plastikfolie eingeklebt.
Ja.
Und im 10 Zentimeter Abstand, aber ganz ordentlich, waren kleine Baby-Jesusse geklebt, so die eigentlich in so einer Krippe liegen müssen.
Ja.
Also diese Babys liegen.
Ja, 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 ja.
Ich habe noch so ein Baby. Und ich war im Himmel. Das war genau das, was ich erzählt habe. Ich war plötzlich im Biene-Meyer-Country gelandet.
Ja.
Und an dem Abend mit meiner ganzen Techno-Bagage stand ich da. Dr. Motte hat aufgelegt und hatte seine Platte da gerade rausgebracht, die Klänge der Familie. Eine wahnsinnig hysterische, nervöse Acid-Nummer.
Ja.
Tick, 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 so Geigen, die so, und wenn diese Geigen in dem alten Lied schon zu hören waren, ja, dann wusstest du, jetzt kommt gleich Klänge der Familie und da sind alle komplett tobend ausgerastet. Und das in diesem kleinen, stinkigen, schwitzigen, mit auch noch Plastikfolie beklebten Laden, damit auch bloß gar keine Luft irgendwie da und durch eine Ritze durchkommt. War ich natürlich im siebten Himmel und es war, alle waren schön und alle waren dancing und alle waren jung und auch wenn sie alt waren, ja, sie waren einfach jung.
Ja.
Ich mache hier kein Age-Shaming.
No. Nachdem wir jetzt wissen, dass die Fotoleute dick waren, ach nee, in der Grafikgeschichte dick waren, jetzt nicht auch noch Age-Shaming.
Grafik? Dick?
Die waren dick und hatten eine grüne
Nee, das war die Fotoschule-Lehrer.
Ja, die waren dick.
Da saß ich vor einem, der saß in seinem Sessel so ganz bräsig und hatte diesen waldgrünen Stricktopfmusterpullover an. Und ich musste vor dem sozusagen, weil es gab viele Bewerber für diese Ausbildung, ja. Also man musste da so einen Hofknicks ja quasi machen. Und den war ich einfach nicht gewillt zu machen vor dem. Ich hatte Helmut Newton, Jürgen Teller,
ja.
Italienische Vogue im Kopf und dann sitze ich da und der
Girl, ich werd nie vergessen, ich hatte einen Job und es waren alles so up and coming. Der Fotograf ist heute sehr, sehr erfolgreich, ein junger Fotograf, der sehr erfolgreich ist. Und ich war der Älteste am Set mit Abstand, weil die waren halt alle, ne, man Jugend forscht und so. Und ich war der Einzige am Set, der halt noch mit Polaroids gearbeitet hat. Ne? Also wir haben ja früher, wenn man Modeproduktionen gemacht hat, gab es, um die Testbilder zu machen, nachdem das Licht eingestellt wurde und so, gab es eine Polaroid. Die wurden dann so an der Seite rausgezogen, da war so eine Entwicklerflüssigkeit drauf, dann pellte man die auseinander nach einer Minute und dann hatte man ein Bild und konnte gucken, okay, stimmt das Licht oder stimmt das nicht, weil wir hatten ja nichts Digitales. Und ich war der Einzige am Set, der jemals mit Polaroid gearbeitet hatte und er hatte sich so eine Polaroid gekauft, um mal zu gucken, wie das so ist, weil er findet das ganz cool als Ästhetik und so. Und die hatten keine Ahnung, was sie da machen. Die haben einfach mit diesem Bild, mit diesem Ding wild irgendwelche Bilder geschossen, haben die Dinge da rausgerissen, sofort gepellt. Und ich war immer so, Leute, ich sage euch mal, wie das geht. Und habe es ihnen dann gezeigt. Und dann war es so, er ist ja voll rot, ist ja überhaupt nicht unscharf. Er ist überhaupt nicht scharf. Und so, ist egal, das wird meine neue Ästhetik. Und damit ist er jetzt sehr erfolgreich. Und ich habe an diesem Tag, bin ich so vom Glauben abgefallen von dieser Industrie, weil ich dachte, mein Gott, hier ist wirklich, keiner weiß, was er tut. Und trotzdem verdienen die ein Schweinegeld damit. Und dann habe ich nur spaßeshalber mal in die Runde gefragt, kennt irgendjemand hier eigentlich einen Golden? Und alle waren so, wer? Ist das ein DJ? Und ich war so, okay. Und an dieser Stelle habe ich abgeschlossen mit diesem Tag und mit dieser Industrie. Ja, es ist schwierig manchmal, wenn man da steht und ja, man hat Referenzen im Kopf und keiner um einen rum greift. Das ist übrigens eine Sache, die mir mit dir immer schon wenn ich unsere Freundschaft beschreiben müsste oder unsere Beziehung beschreiben müsste, weil wir sehen uns ja manchmal über Monate nicht, aber das ist immer so, ich habe ganz oft Momente im Leben, wo mir irgendwas begegnet, irgendeine Szene im Film oder irgendwas, was ich hysterisch komisch finde und ich in meinem Kopf denke ich automatisch an dich, weil ich ganz genau weiß, du bist die Einzige, she's gonna get it. So, das habe ich mit ganz, ganz wenigen Leuten und mit dir extrem. So, da Nische. Sind wir haben die, ja, wir haben so die gleiche Überlappung von nischigem.
Camp Formula.
Ja, very that.
Very Susan Sontag Moment.
Yes. Sag, du bist dann da aufgerauscht in Frankenfurter Drag in Bob Youngs Laden. Wann wurde das denn dann die Super Sandy? Also das ist dann Drag.
Also erstmal war das Sandy. Super Sandy wurde das, als ich für RTL 2 eine Comedy-Sparte drehen sollte. Es sollte eine mit diesem schwedischen Topmodel, was bei George Michael in dem Too Funky-Video dieses Motorrad-Outfit trägt.
Ja.
Diese Emma.
Amber, ist es Emma Valletta? Nein.
Nee, nicht Amber. Emma hieß die. Die Blonde.
Ach so, keine Ahnung.
Emma irgendwas. Und die sollten eine
zu Hause klatschen sich jetzt gerade 10 Modetunden mit der Hand flach an die Stirn. So, warum wisst ihr das? Egal. Yes. Die sollte was machen? Die sollte Jury
die sollte
sein.
Die sollte so eine Art Germany's Next Topmodel wahrscheinlich noch nicht mal Germany's Next Topmodel, sondern eher eine Talkshow über Modeling machen. Es war ja damals Supermodels und so der ganze Kram so modern. Mm. Und ich sollte da die Comedy-Abteilung übernehmen. Und da wurden
also ein Stand-up oder?
Nee, da wurden dann, also zum Beispiel, also ich war dann in Hamburg, bin dann in komplett Drag zu Beiersdorf gegangen und habe dann die Damen im Labor, im Haarspray-Labor befragt, darum, wie das kreiert wird, wie man Haarspray benutzt und so weiter. Und wir haben das ins Komische gezogen. Wir haben dann immer so Gegengeschnitte gemacht, wie ich einschlafe, weil die Alte so viel Unsinn labert. Und ich mir einfach so viel Haarspray ins Gesicht donnert, dass man nichts mehr sieht. Also es war wirklich saulustig. Als wir uns das im Studio dann angeguckt haben, haben wir keine Luft mehr gekriegt vor Lachen. Auf jeden Fall habe ich das gedreht dann als Sandy und hatte mir ein Kostüm mitgebracht und es hatte so einen Umhang, so einen Superheldenumhang.
Ja.
Und dann hat die eine, die mich damals da reingebracht hat, gesagt, wir nennen dich Super Sandy. Und dann war ich so, yes, this sounds really good.
I like it.
Und so entstand also erstmal der Name. Und das Auflegen entstand dadurch, dass ich dann immer noch mit Bob Young verbandelt an der Bar gearbeitet habe. Der hat dann das 90 Grad dann irgendwann aufgegeben, verkauft. Mhm. Und hat dann hat so Wanderpartys gemacht. Also hat dann so
Glitz und Gloss und
genau,
wie sie alle hießen.
Und GMF. Und GMF war dann in der Johannesstraße und da arbeitete ich an der Bar. Es gab dann zum ersten Mal 2 Dancefloors. Und auf dem passierte nichts. Ja, und die Leute, die da sozusagen zum Auflegen da waren, die haben so Lounge-Musik gemacht. So,
ambient und
also, easy so Nebenbei-Musik. Es war einfach so, what? Wir hätten auch genauso gut einfach nur eine Kassette.
Ja.
Also wahrscheinlich haben wir auch eigentlich nur Kassetten da gespielt oder irgendwas. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Auf jeden Fall bin ich da irgendwann dahin und habe mit meinen Platten, die ich da aus München noch hatte und mit der Sammlung, die ich so grundsätzlich für mich angesammelt hatte, bin ich dann da hingegangen und bin in vollem Ornat, also habe ich mich da hingestellt und habe mich an die Plattenspieler gestellt und hab dann aufgelegt.
Let it be known, das war ein First. Es gab, ne, es gibt in deinem Leben ja oftmals, dass du quasi den Blueprint erschaffen hast für das, was Leute dann später gemacht haben. Die erste Drag-DJ meines Wissens.
Ja. Genau.
Hi.
Hi. Hi.
Hi.
Und was das Tolle an dem Abend war, dass die Leute so ausgerastet sind. Die sind mehr ausgerastet als aus dem Hauptdancefloor. Mhm. Ich bin zu meinem Auto gelaufen, habe damals noch meine Unfallkamera rausgeholt aus der Klappe da, wie nennt man das, aus der Beifahrerklappe, um einfach die Leute zu fotografieren, weil ich nicht glauben konnte, dass die haben sich förmlich das Fleisch vom Gesicht gerissen. Was habe ich da aufgelegt? Mel and Kim und DJ Saved My Life und You're My Heart, You're My Soul. Ich hatte eine Maxi von das richtig beatgerecht gemixt im richtigen Moment. Kam schon gut. gerade mit dem ganzen Technokram, den ich dann auch noch hatte, ich hatte ja richtig Technoplatten bei Tom Novi in München im Ostbahnhof gekauft. Und Mixen hatte ich in München dann auch mittlerweile gelernt. Ich stand ja da auch in München immer im Parkcafé an zwei richtigen Turntables und hab mich ja, da wollte mir auch nicht das Brot von der, die Butter vom Brot nehmen lassen. Genau wie beim Gesang bei Rock Your Picture Show. Da wollte ich ja auch gegen die ganzen Profi-DJs irgendwie anstinken können und habe dann einfach Mixen gelernt. Und das konnte ich dann halt auch. Und das war einfach ein Wahnsinnsmoment. Und dann gab es den gloriosesten Moment, der komplett alles besiegelt hat. Da habe ich dann beim Closing vom E-Werk aufgelegt, im Garten draußen. Total verrallert, also Wahnsinn. Wir waren alle breit, ohne Ende. Ich hatte bis 1996 keine Drogen genommen, nie. Mhm. Und 96 war dann das Jahr. Und hat das 97 zugemacht oder 96? I don't even know. Auf jeden Fall lege ich so auf. Geschielt. Ich glaube, ich habe sogar LSD an dem Abend zum ersten Mal ausprobiert. Und fand ich total langweilig. Ich habe einmal so auf meine Platten, Schallplatten geguckt und die haben so eine Welle gemacht. Und das war's. So
boring.
So, also andere Leute erzählen mir von also den aufsehenerregendsten Sachen, aber naja, habe ich auch nie wieder gemacht.
LSD und es kann so oder so gehen. Also ich habe die schlimmsten Erfahrungen auf LSD gemacht, insofern. Ja.
No, well, auf jeden Fall, ich war maxi breit.
Ja.
Und dann kommt original Westbam zu mir aus dem Büro, kommt durch die Bar durchgewatschelt und fasst mich so am Arm an und sagt, du machst echt super Musik. Und ich gucke den so an, in Full Drag, breit wie das Brandenburger Tor und bin so, is this happening? Das ist doch Westbam, oder?
Halluziniere ich.
Am I hallucinating? Und dann war ich so, okay, also das war so eine Art Ritterschlag.
Ja.
Und dann habe ich damit angefangen. Dann habe ich jeden möglichen Sonntag im GMF aufgelegt, bin nach Hamburg gefahren, in die Plattenläden, habe mir die Bootlegs besorgt, hab mir beigebracht, wie man A Cappellas in Beats reinmixt. Und also es war immer ein stetiger Prozess des Lernens und es war einfach immer toll, auf dem neuesten Stand zu sein und sich mit den Leuten auszutauschen. Das war ja nicht wie heute, wo du vor deinem Computer sitzt und dir 68.000 Promos durchhörst oder Tracks anhörst. So, du kannst ja immer nur so ein kleines Würstchen da hören. Das ist ja auch alles so furchtbar. Man konnte die ganze Platte durchhören, ja. Man konnte so durchhopsen und man hatte eine Plattennadel in der Hand und man hat so in Hamburg hat man auf so eine Straße geguckt. Wie hieß denn der Laden? Underground. Underground? Ja, es war in so einem S-Bahn-Bogen drin. Ja, tolle Momente waren. Also ich habe das echt geliebt. Und ich habe mir zwar den Rücken ruiniert in Stöckelschuhen und
mit den Koffern.
Mit den riesigen Koffern.
Ich habe keine Ahnung, wie schwer Plattenkoffer sind, meine Fresse. 20 Kilo locker, ne? Pro Stück.
Ja.
Ja.
Und dann trag mal die Frederick of Paris Pointed Heels, die heißen jetzt Pleasers. Naja. It was a gorgeous time.
Ja. Na, und du hast halt tatsächlich, also ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, du hast halt wirklich den Blueprint geschaffen für das, was dann viele andere, also wovon wir alle, ich ja auch 10 Jahre lang, profitiert haben. Ne? Du hast quasi, bevor Lady Bunny das gemacht hat oder bevor irgendeine andere Uschi in Drag angefangen hat aufzulegen, it was you.
Ja, ich glaube, ich habe mal irgendeine Doku gesehen, da hat eine auch eine berühmte Drag Queen auf einer Bat Mitzvah aufgelegt. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das erfunden habe, aber ich war auf jeden Fall in Deutschland.
Also ich will jetzt nicht behaupten, dass du weltweit die allererste Person war, die mit Make-up war, der jemals Kopfhörer aufgesetzt hat. No, aber ja.
Ich habe es auf jeden Fall. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin jemand, mir ist es total egal, ob mich jemand sieht oder nicht. I do not give a flying fuck. If I'm having a good time, I'm having a good time. Was ich sagen will ist, ich musste mir nie Sorgen machen darum, sehe ich dabei gut aus, komme ich dabei, werde ich sexy dabei wirken, werde ich nicht dabei sexy wirken. Also ich konnte etwas tun, was auch Drag. Ich habe Drag, als ich nach Berlin gekommen bin, auf ein ganz anderes Level nochmal gepusht.
Absolut.
Ich habe das, ich war einfach.
Na, du kamst ja hier an und es war halt das, also auf der einen Seite die Chenoux-Travestie und auf der anderen Seite die Kreuzberger Polithunden, ne? Und so dazwischen gab es ja eigentlich nichts.
Genau.
So richtig.
Und was ich am allerschlimmsten fand, war das hartweiße Make-up, das alle getragen haben. Also dieses Ronald McDonald-Getue.
Clown-Weiß.
Clown-Weiß.
Freund alle jeden Transe.
Mit weißem Puder und so. Und mir ging es darum, so gut wie möglich auszusehen. Mhm. Mir ging es darum, die beste Zeit zu haben. Und da war natürlich dann einfach gefragt, dem Ganzen einen Schliff zu verpassen. Und ich habe die natürlich alle verehrt, ja, ich fand, habe allen applaudiert, aber ich habe aus allen, die ich da gesehen habe, das Beste rausgezogen und habe dann on top noch von links und rechts Sachen dazugegeben, die ich wichtig und schön fand auf dieser Welt. Und das Wichtigste war mir, dass das immer unterhaltend ist, witzig ist. Ja, du kannst nämlich ein politisches Statement machen, indem du alle traurig machst und ihnen gegen das Schienbein trittst und ihnen sagst, wie doof sie sind. Du kannst es aber auch so verkaufen, dass sie es gerne essen. Hm. Ja, und das war mein, ich habe nichts gegen Leute, die anderen Leute ins Schienbein treten. Das ist, do it. I mean, do it. It's your thing. I get it. It works. Aber mein Ding war eben, wie mit 4 Jahren meinem Vater, diesen Button zu schenken. Ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit da haben.
Ich bin die Biene Maya.
Ich bin die Biene Maya und ich weiß, was man machen muss, damit wir alle glücklich sind und eine gute Zeit haben. Ja. Jetzt.
Ich habe ja performancemäßig habe ich dich ja leider nur noch über Videos in Erinnerung oder mal occasionally an Halloween, dass wir zusammen ausgerastet sind, aber jetzt so auf der Bühne, Super Sandy auf der Bühne, kenne ich nur von Videos und aus Erzählungen. Und aus Erzählungen, lustigerweise, weiß ich, das, was die Leute so erinnern, ist, dass du auch, also du warst glamourös, du warst schön, du warst commanding the stage und so, aber du warst auch Punkrock dabei. Also es hatte immer auch ein Element von Chaos und ein Element von, wenn ich Bock habe, alles kaputt zu schlagen, schlage ich jetzt alles kaputt. So.
Genau.
I don't care.
Genau. Das war ja auch wichtig. Das ist ein, ich bin 94 mit der, nach New York mit dem Andreas Weißenhofer und habe habe ich richtig so Drag kennengelernt, wie ich das so richtig toll fand. Und da gab es so viele verschiedene Varianten und Typen. Und das habe ich halt alles in eine Person gepackt. Und da gehörte dann eben halt auch der Punk-Drag dazu. Mhm. Und mein Lieblingsausdruck, den ich da gelernt habe, war Flight of Fancy. Also du schminkst dich um 9 Uhr abends, bist um 10.30 Uhr fertig, um aus dem Haus zu gehen. Um 11 Uhr kommst du in den Club. Und um 7 Uhr morgens, wenn du zu Hause bist, Flight of Fancy, ist das Fancy verflightet, also ist weggeflogen. Dein Bart kommt durch, deine linke Wimper ist abgefallen, wie auch immer, du hast dein Satin-Kleid von oben bis unten mit Wodka Lemon zugekleckert und die Zuckerreste sieht man jetzt noch, weil sie getrocknet sind.
Ja.
Und das fand ich einfach auch wichtig, dass man das natürlich mitnimmt. Ja, ich wollte nicht nur sagen, hier makellose Schönheit, komplett gerade Lippenliner und sondern ich habe auch gesagt, Girls, wir sind Männer, die sich als Frauen verkleiden. Das ist in sich schon so hysterisch lustig. Das kann man auch in der Performance darstellen, indem man sich auf der Bühne den Flight of Fancy komplett sofort ins Gesicht ballert. Mhm. Also ich habe, mein Lieblingsmove war, ein Wodka-Lemon-Getränk nach jeder Moderation oder nach jeder Shownummer komplett in einem Zug auszutrinken und links gegen die Wand zu donnern. Und hatte sich dann auf der linken Seite der Bühne schon so ein Berg Glasscherben gebildet. Und das war so das Thema. Ja? Wir können jetzt eine gute Zeit haben. Look at this glass. It's broken and dead.
And
that's
dangerous.
What can happen anytime. So better have a good time now.
Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, ich bin ein Damenimitator. Und ich war so, what? I'm a female impersonator. Also, dass du quasi, du hast das noch abstrahiert. Das war nicht nur.
Na, das hat jemand für mich gemacht.
Das
war Thomas Enzlein, der hat damals eine Kolumne in der Zeitung geschrieben, so eine Klatschkolumne. Und der nannte mich nicht Damenimitator, sondern Transvestitenimitator. Und das fand ich ganz toll. Er hat das natürlich gemeint als Beleidigung, ja, im Sinne von, also der war ein bisschen iffy auf mich, dass ich das so durchgezogen habe und das alles neu definiert habe. Und das fand ich, das war einfach die perfekte, und das bin ich auch. Ich bin nämlich, ich habe deinen Podcast gehört mit Kai Kiel und da redest du von deiner Transsexualität und das habe ich nicht. Hm. Ich bin nicht, ich bin sowas von haarig. Ja, ich habe Haarausfall, ich habe Brusthaare. Ich, even if I tried, it would be such a horrible, horrible look. Und ich bin nicht trans. Ich, was ich bin, ist, ich will nichts verpassen. Hm. Ja, ich will, wenn ich aussehen möchte wie eine Frau, möchte ich aussehen können wie eine Frau. Hm. Ja, dann werde ich meinen ganzen Körper tatsächlich in einer schmerzhaften Tortur 4,5 Stunden wachsen und mir ein Korsett kaufen und Klamotte und Ohrring und tatata. Und dann werde ich mich dem ganzen Schmerz, dem man sich da unterziehen muss, aussetzen. Aber ich habe da keinen I'm not haunted by it.
I'm not either. Das ist es nicht.
Ich will nicht also sagen das haunted, das war jetzt auch wieder falsch ausgedrückt. Aber es gibt ja eine Wenn du, so stelle ich mir das vor, wenn du trans bist.
Ich bin ja nicht transsexuell im Sinne von transsexuell, ich bin ja transgender in dem Sinne, dass ich einfach non-binary bin oder bigendered oder was auch immer.
Aber du warst also an einer Stelle in deinem Leben,
weil ich keine andere Terminologie dafür hatte, weil man mir gesagt hatte, es gibt nur Mann und Frau und wenn man nichts dazwischen ist, also wenn man nicht das eine ist oder das andere ist, dann musst du trans sein. Deswegen dachte ich, alles klar, dann bin ich transsexuell, muss ich dann ja sein. Aber auch das hat für mich ja keinen Sinn gemacht und daher stammt ja dieser Schmerz und diese Verwirrung. Hätte man mir damals gesagt, Kindchen, du kannst auch non-binary, du musst dich nicht festlegen, du kannst alles sein und nichts sein gleichzeitig, du musst nichts von den beiden sein, dann wäre mir das erspart geblieben. Deswegen habe ich gedacht, ich wäre trans.
Because okay, I didn't know better. Dann habe ich das einfach alles übersprungen.
Ja.
Und dann habe ich diesen ganzen Mindfuck, den dir die Gesellschaft aufgetragen hat. Ja, girl, yeah. I mean, like, I really couldn't care less what you toll. Think about me. Wirklich.
Das ist toll.
Ja, du.
Auch Punk.
Ja, und also ich in meiner Fantasie bin ich das letzte Mal jetzt auf dieser Erde. Das ist die letzte Runde, dass diese Seele diesen ganzen Unsinn hier durchzuzerren hat. Mm. So I'm having a good old holiday here. Und ich nehme alles mit. Und wenn ich mich als Frau verkleiden will, dann verkleide ich mich als Frau. Und yeah. Wenn ich mir alle 90er-Ausgaben der italienischen Vogue kaufen will, dann kaufe ich mir die. Und wenn ich in einem schrottigen Fiat Uno rumfahren will und so tun möchte, als wäre es ein zu heiß gewaschener Rolls-Royce, dann tue ich das. Und da kann niemand mir erzählen, was für ein hässliches Auto das ist und wie peinlich und tragisch und was auch immer.
I love.
Ja.
Yeah. I love.
It's so much easier than sich die Sorgen zu machen, ob du eine Gucci-Handtasche anhast, die echt ist oder nicht.
War das Liz Taylor oder war es Bette Davis? Das war Bette Davis. Die gesagt hat, die Schauspielerinnen heute wollten alle realistische Darbietungen bieten. Sie Realität interessiert mich nicht. I want magic. Das finde ich so toll.
That's me.
It's very that.
Das ist total me.
It's very that.
Ja.
Ach, du bist so toll, mein Schatz. Sag, ja, ist so. Du inspirierst mich immer wieder. Wie ist das gewesen? Wir haben angefangen aufzulegen, wir haben angefangen erfolgreich aufzulegen. 90 Grad, lalala. Wann hast du selber angefangen, Partys zu veranstalten? Wie kam das zustande?
Ach, das war schön. Das war auch sehr schöne Abteilung in meinem Leben. So 4-5 Jahre ging das. Ich habe in einem Plattenladen in Berlin immer eingekauft. Und der eine Plattenverkäufer war auch DJ und der hatte sich gerade frisch verheiratet. Und nach ein paar Jahren, wo ich in diesem Laden Platten eingekauft hatte, haben die Pfefferbank gemietet.
Ja.
Das ist an der U-Bahn-Haltestelle Senefelder Platz.
Schönhauser Allee.
Ja, genau. Schönhauser, ist eine alte Bank gewesen mit so schönen, verrotteten, verrosteten Geldtresoren, so kleinen, so wie man sich das so. Wie
so ein Briefpostfach.
Ja, genau. Haben sie dann die Türen drauf. Also es war eine ganz tolle Location. Und die haben da so Veranstaltungen gemacht und wollten mir da anbieten, eine Party zu veranstalten. Mhm. Und da auf die Idee war ich nicht gekommen. Also ich wäre selber nie so mutig gewesen, mir zu sagen, jetzt nimmst du das mal alles in die Hand. Und dann habe ich also den Freitag bekommen, den ersten Freitag im Monat. Und bei der allerersten Party kam ein Trio, das war so November wird das gewesen sein oder Dezember. Ach nee, das war Dezember. Und dann kam so ein Werbetrio rein. Also ich hatte also diese Party veranstaltet, Flyer gemacht und so weiter und war völlig aufgelöst und aufgeregt und werden Leute kommen und whatever und hast du nicht gesehen. Und dann kommt dieses Dreiergespann an als Engel verkleidete Jägermeister, Verköster rein. Zwei Mädchen und ein Junge. Alle drei bildhübsch. Und die kommen durch die Tür durch. Ich stehe hinterm DJ-Pult und in dem Moment wusste ich, das wird was.
Ist ein Erfolg.
This will be great. Und mein Highlight of all highlights war, als Thierry fucking Mugler auf meine Party gekommen ist. Oh my God. Und ich nach meiner Show verschwitzt und flight of fancy-ish neben der Kasse sitze und mich ausruhe, weil ich so schwitze. Und der kommt raus aus dem Club, um zu gehen und nimmt meine Hand und sagt, this was a great party.
Oh my God.
Dad. Und ich war so, West Bam, I think you have been out, aus glamorized. Also nichts gegen West Bam, aber Thierry Mugler hat meinen Arsch in die Kirmes gepeitscht. Ich sag's dir.
Jesus.
I was so happy. Naja, und das habe ich 5 Jahre gemacht. Und das hat mich dann wirklich auch auf ein deutschlandweites Level gebracht, was das Auflegen angeht. Weil von der Party haben viele Leute gehört.
Ja.
Da wollte man hingehen. Alle, die zu Besuch waren in Berlin und zufällig an diesem Freitag da waren, sind auf jeden Fall gekommen. Ob schwul oder hetero, das war nämlich mir immer ganz wichtig, dass das keine explizit schwule Party wird. Ich habe da das Wort gay auf gar keinem einzigen Flyer draufgeschrieben. Oder hetero oder straight oder irgendwas. Es war mir ganz wichtig, dass das ein sehr, sehr, also von der Geisteshaltung kindliches Niveau hat.
Das Lustige ist ja, dass man straight nicht draufschreiben muss. Wenn nichts draufsteht, gehen die Leute davon aus, es ist straight by default. Aber du hast das, es war ja, also ich erinnere mich an die Werbung. Die Werbung war ja immer wahnsinnig camp und durchgestylt und mit Filmzitaten, mit Liz Taylor, mit Studio 54 Bildern, bla bla. Also es war ja immer, es hat ja so ein zeitliches, so eine zeitliche Referenz, eine Retro-Referenz irgendwie immer, because of you. Aber es hatte immer, also ich fand, es war ganz eindeutig camp und queer open, ohne dass man das jetzt sagen musste. Also es hat, glaube ich, gleich die richtigen Leute angesprochen in beiden Gruppen, in beiden Lagern.
Es gab so eine Veranstaltung in Paris, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Ich habe die ganzen Flyer gesammelt. Irgendein Freund von mir hatte mir die mal gezeigt und ich bin schier ausgerastet. Die waren so divers, diese Flyer. Die hatten so viele verschiedene Themen und du hast sie immer trotzdem als für diese Party, also dieser Party zugehörig erkannt. Und so habe ich dann die Flyer auch gestaltet und habe dann auch mal von Gloria Viagra auf einer Veranstaltung eine Urkunde bekommen für die besten Flyer der Stadt.
Ja, yeah, well, they were. They were. Ja, und auch das, ne, ich meine, auch da hast du wieder das Grundwerk gelegt, was dann viele Leute bis heute, ja, man muss sagen, kopieren und damit viel Geld verdienen. Warum hast du denn aufgehört mit der Partymacherei?
Ich habe ab und zu in meinem Leben, komme ich an einen Punkt, wo ich mich kräftemäßig verschätze. Und wenn ich an den Punkt angekommen bin, dann und da komme ich immer an, ohne es zu wissen, weil ich da einfach dumm bin. Also in dieser Beziehung bin ich einfach, das ist der Nachteil von der ganzen Nummer, die ich hier, darum muss ich auch lachen, wenn du sagst, du inspirierst mich, dann da lache ich deswegen, weil ich denke, you better not be inspired by that.
Schatzi, ich habe dich auch schon in tiefen Phasen gesehen, so ist es nicht, aber es ist diese Art des Denkens, diese Art von, ich brauche den Applaus der anderen nicht, wenn ich für mich in Ordnung bin, dann habe ich Spaß mit mir selber.
Absolut,
und genau. Eure Regeln müssen für mich nicht gelten.
Ja.
Das ist was mich inspiriert. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will so sein wie die Sandy. Because no, ich will gerne
nicht
selber
das
sein.
Nein, das wollte ich auch nicht sagen.
Nee, I know. Aber es ist, also das, was mich inspiriert, ist diese Punk-Energie dahinter zu sagen, ich bin gut ohne all das. So.
Auf jeden Fall gibt es dann Momente, in denen mir einfach die Kraft fehlt, um weiterzumachen.
Ja.
Und den habe ich, das war ein privates Dilemma, das ich da erlebt habe. Ich hatte einen besten Freund, der mich jeden Tag angerufen hat. Every day I got a phone call from him. Und das hörte von einem Tag auf den anderen auf. Und nach 3 Tagen habe ich versucht anzurufen und dann ging keiner ran. Und dann wurde ich, wie man das so heute so schön sagt, geghostet. Und das habe ich überhaupt nicht verkraftet. Überhaupt nicht verkraftet. Gar nicht, null. Das hat mich sowas von kaputt gemacht. Und das fand ich so gemein und sowas von falsch. Und da bin ich dann das erste Mal in meinem Leben, das ist dann noch 2-mal passiert. Also ich habe 3 solche Flops hingelegt. Und aber das Tolle ist, ich weiß immer, dass ich da rauskomme. Also ich weiß, dass ich da rauskomme. Ich weiß es einfach. Weil ich bin irgendwie so vom Gefühl her, also sie gehen mir nicht auf den Sack. Sie nicht. Ja, und so war das dann. Also bei dem, bei dieser Freundschaft, die Freundschaft, ja, also ich habe es als Freundschaft gesehen. Mhm. Ja, und das hat mir einfach auch die Energie geraubt, so laut und so, also das war schon anstrengend, so eine Party auf den Tisch zu stellen. Du hast so viele Sachen gleichzeitig zusammenhalten müssen, ja. Mhm. Nicht nur den Flyer-Style und die Werbung, sondern du musstest die Transenshow organisieren, du musstest die DJs organisieren. Ach, ich bin ja auch Heavy Metal beklaut worden von den Leuten, die damals die Tür gemacht haben. Mhm. Die haben mir, das Grottige war, dass die Frau, die mich da reingebracht hat, also die Ehefrau von dem einen DJ, der die Pfefferbank gemietet hat, die hat mir am ersten Abend schon gesagt, das Doppelte an Geld solltest du haben.
Ja.
Und ich wollte, weil die Leute, die die Tür gemacht haben, meine Freunde waren, in Anführungszeichen, wollte ich das nicht wahrhaben. Und während ich also in dieses tiefe Loch schlitterte mit der kaputten Freundschaft und mir das klar wurde, wurde mir dann auch durch diese Nummer mit dem nicht mehr anrufen das klar. Und dann gab es diesen Moment, wo ich der einen Kassentante so ins Auge gucke und sage so, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich direkt gefragt habe, ob sie mich beklaut hat. Aber auf jeden Fall in ihrem Gesicht wusste ich, dass sie ertappt worden war. Mhm. Und das, was mich besonders glücklich gemacht hat an der Tatsache, dass sie mich beklaut hat, war, dass sie ein paar Monate später für immer Berlin verlassen musste.
Because?
Ja, oh, because she was so ashamed, I hope. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie hat Berlin verlassen und ist jetzt Lehrerin in
ja,
irgendeiner anderen Stadt außer Berlin.
Woanders, genau. Gut, das heißt, also gut, das war Desillusionierung, enttäuschte Freundschaft, hat dir die Kraft geraubt, hat dir den Boden unter den Füßen so weit weggerissen, dass du gesagt hast, ich habe die Energie jetzt nicht, um mich um andere Leute zu kümmern und Scheiß für euch zu veranstalten, ich muss mich erstmal um mich selber kümmern.
Ja.
Okay. Das war das, wo du aufgehört hast mit den Partys. Hast du da auch gleichzeitig aufgehört mit dem DJen oder kam das dann später nochmal extra?
Nee, das mit dem DJen, nein. Das mit dem DJen aufhören, das habe ich dann, also diese Partygeschichte ging von 98, Ende 98, also 99, 2000, 1, 2, 3, 5 Jahre ging das. Und ungefähr, denke ich mal. Der nächste richtige Upturn kam 2010. Und da bin ich dann für ein halbes Jahr nach München zurückgezogen und habe für ein Online-Portal Mode fotografiert.
Ja, weil ich weiß noch, du hast damals tatsächlich alle Platten verkauft auch und hast gesagt, irgendwie, ich höre jetzt auf. Und wir waren alle so, mach das nicht und verkauf die Platten nicht, weil wer weiß, ne, irgendwann fängst du wieder an und dann sind die ganzen Klassiker weg und die kriegst du auch nie wieder. Aber du warst dir deiner Sache sehr sicher und warst weg.
Mhm.
Und also ich kann mich erinnern, dass ich mir nicht schlüssig war, was da los war. Dass vom Gefühl habe ich mir eher Sorgen gemacht, als dass ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie eine gute Entscheidung, weil ich eher dachte, das ist so ein, ich schaffe das hier nicht, ich muss hier weg und dann warst du weg.
Ich musste einfach die Tafel einmal komplett von der Kreide, die da drauf gemalt war, befreien.
Right.
Und das Einzige, was ich tun konnte, war einfach ein kompletter Break. Das heißt, es musste einfach alles erstmal weg. Und
ja, das verstehe ich.
Ja. Und das war was wie sagt man das?
Es hatte was von Katharsis.
Genau.
Was das Adjektiv dazu ist.
Also ich bin dann nach Karthago gefahren.
Ja. Nach Katanga.
Nach Katanga und habe dann ein Holzpferd gestrickt.
Ja.
Aus denen dann die ganzen bösen Leute ich entlassen habe, die sich in meiner Burg eingenistet hatten. Ja.
Und wie kamst du aus dem, Loch, aber
ganz toll.
From that point, how did you come back?
One of my favorite stories of my life. Die ist nicht aufregend, aber man muss es, ich habe es einfach erlebt und darum war es so geil. Ich saß also in diesem grottigen Job. Der war echt grottig. Da war eine Chefin, diese Frau war, die Frau, ich habe mir immer vorgestellt, wie die in einem KZ die Wärterin war und irgendwelche Leute. Also wenn da nicht am Tag einer geheult hat an dem Tisch, dann war die nicht glücklich. Und die hat so Passworte kreiert für unsere, wir mussten ja mal so Passworte für irgendwelche machen. Die hießen dann sowas wie Bikini-Figur. Ja, die, wo dann alle Mädels dann klar war, okay. So. Also ich sitze also in diesem Job, den ich wirklich echt gehasst habe. Alles war grottig. Gecrackte, also Computer, die eigentlich nur Daten verarbeiten konnten mit gecrackten Photoshops. Und also es war hanebüchen. Und dann ruft mich wieder mal Bob Young an und sagt, hey Sandy, how's it going? Und ich so, would you like to DJ in Moskau?
Das war unser Moskau-Trip?
Yes! Bitch, es war Winter, ich habe das fucking Telefon, dieser doofen Chefin, ich stand so in dem, ich hatte ja ein eigenes Zimmer für meine Fotos und die ganzen anderen Sklaven, die weinenden Sklaven saßen an so einem riesigen Tisch.
Ja.
Und da habe ich das Telefon, I didn't care, ich habe das Telefon quer über diesen riesigen Tisch gefeuert, so dass es der Alten genau vor die Fresse fliegt. Ich bin rausgerannt, habe diese Pressglastür aufgerissen von diesem ehemaligen Blumenladen, in dem wir da gearbeitet haben, bei minus 48 Grad. Bin drei Schritte rausgerannt und habe mich wie so ein Fußballer in Schnee gehackt und habe geschrien, weil ich wusste, this is the turning moment. Wahnsinn. Das ist der Moment, wo sich das ganze hässliche Getue der letzten 8, 10, 9 Monate dreht.
Ja.
Und ab da wusste ich, also erstens mal, ich ziehe zurück nach Berlin und ich kündige hier und ich werde in Moskau auflegen und ich werde wieder die beste Super Sandy sein und ich werde die beste Zeit haben. Und die kam dann auch. Wie, komplett anders danach als vorher.
Und du sagst, das ist keine gute Geschichte, das ist eine Mega-Geschichte.
Ah, okay.
It's very filmisch. Nein, mega. Und dann sind wir zusammen nach Moskau.
Genau. Und das war ja so eine bizarre.
Eine bizarre, skurrile Geschichte.
Ja. Jesus, also ich werde nie vergessen, bist du in den Räumen rumgelaufen, die es da gab?
Ein bisschen.
Also es gab
oben in dem Karaoke-Ding?
Ja.
Ja. Mit dem Bürgermeister natürlich. Wir waren in einem Club gebucht. Es war so, wir buchen hier crazy Berliner People. Und es war, damals durfte man noch ein wenig gay sein in Russland. Das war 2010, 11.
Nee.
Naja, es war nicht wie nach dem großen Crackdown. Also es war entspannter
aber
als
trotzdem,
2013.
Aber trotzdem, es war alles geheim.
Ja, ja.
Es war alles underground. Es war, also es, selbst dahin zu kommen, war so, als wären wir Agenten.
Und ich war in Drag. Ja, 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 ja. Und also wir hatten unten diesen einen Raum. Ich habe da eine relativ uninspirierte Show gemacht. Sandy hat toll aufgelegt. Und bei uns war die Hütte so halb leer.
Du hast eine super Show gemacht.
Und was dann ging man eine
Unsinn?
Treppe nach
du hast
oben.
Alles gegeben. Girl, du hast geblutet aus jeder einzelnen Pore. Das war dir so wichtig. Erzähl keinen Mist hier.
Aber hey, und man sah, dass halt ständig, also hunderte von Leuten in diesen Laden reingingen, aber die kamen alle nicht bei uns an. Und wir waren dann irgendwann neugierig, wo die alle hingehen. Und dann haben wir gefragt, dann deutete man nach oben. Und dann gingen wir nach oben und oben war der Karaoke-Floor, not kidding. Und das nahm man da sehr ernst. Also man hat mit voller Inbrunst und mit russischer, melodiöser, melodramatischer Seele Karaoke gesungen, unter anderem der Bürgermeister war da und der Bürgermeister war der Superstar und hat da in so einem schlecht sitzenden Anzug russische Volksweisen gesungen, sehr traurige, und die Leute sind ausgerastet, ausgeflippt, der Schweiß tropfte von der Decke, alle haben mitgesungen, alle haben Wodka getrunken, alle haben geschrien, es war irre da oben.
Also ich war zu einem anderen Moment dort, weil als ich in diesen Raum reingegangen bin, standen alle an der Wand, also die kann mich noch erinnern, dass da überall Spiegel waren in dem Raum an der Wand.
Na, das war das Backstage-Ding.
Nee. Ich meine tatsächlich so ein Gästeraum.
Okay.
Also ich bin da rein.
Nein, das war das Backstage. Da habe ich Fotos noch von.
Ja, aber da waren ja keine Gäste, Girl.
Nein, ich rede ja vom Karaoke-Raum.
Ja.
Ja.
Und als ich in dem Karaoke-Raum war, da tropfte nichts von der Decke und da hat gar niemand gefeiert, sondern das war der traurigste Moment, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
What?
Da hat irgendjemand eine russische Ballade gesungen. Und die Leute standen an der Wand und also es sah, kein Erschießungskommando war trauriger. Ich war völlig fertig mit der Welt. Diese Veranstaltung, ja. Also du bist da in den Moment reingegangen, wo der
Danach der Show, nach unserer Show war ich oben.
Ja, und dann hast du einen ganz anderen Moment erlebt, weil als Crazy. Ich dann da hoch, weil ich muss ja nach der Show auflegen.
Ja. Ne? Du warst vor der Show oben. Alles klar.
Oder ich war viel später oben, keine Ahnung, maybe. Wann ich da war, aber ich werde nie vergessen, wie wahnsinnig traurig das war.
Ja.
Und das ist nicht, wie, wenn wir jetzt das ganze Interview jetzt nochmal hier ganz kurz zusammenfassen, kannst du dir vorstellen, it was exactly not what I wanted. Also ich war natürlich beeindruckt und ich werde es nie vergessen.
Ja.
Und ich habe da auch innerlich meinen Hof nichts gemacht vor so viel Traurigkeit, aber also das konnte ich gar nicht glauben.
Ich glaube, ich habe ein anderes Verhältnis zur Traurigkeit. Ich fand es total schön und du warst halt so. Oh.
Nee, ich war nicht ganz und gar nicht. War überhaupt nicht herablassend oder sowas. Nein, null, das meine sondern ich war völlig, ich war völlig überfordert damit.
Ja.
Diese unendliche Traurigkeit. Also ich hab's.
Maybe I relate, but
ja.
Ich hab da einen Platz für. Ich hatte es, Melli war ja schon hier im Podcast und da kamen wir natürlich nicht dran vorbei, mehrfach zu erwähnen, dass du ihre Drag-Mutter bist, dass du sie quasi an deiner Zitze großgezogen hast. Du hast das alles zu verantworten.
Erstens mal habe ich sie davor bewahrt, sich zur Frau umoperieren zu lassen. War mit Schuhgröße 45 und mit 1,86 Meter fand ich, war das kein guter Look. Auch wenn sie eine wahnsinnig hübsche war. Aber ich war so, Girl, wollen wir das nicht mal nochmal überdenken? Wollen wir nicht ein paar Jahre erstmal nur Travestie machen?
Und gucken.
Das war der erste Moment. Und mit der Nummer habe ich dann natürlich mich quasi verpflichtet, der Alten so beizustehen. Und dann waren wir Schwestern.
Naja, also du hast ihr alles beigebracht, was sie noch nicht wusste. Und das war ja wohl eine Menge damals.
Ja.
Ja. Du hast ihr beigebracht, wie man sich schminkt, wie man auftritt, wie man mit Geld umgeht wahrscheinlich, wie man verhandelt.
Ja.
All these things.
Und sie hatte sich natürlich, ich war durch die Vorbildfunktion hatte ich ihr, weil sie ist wahnsinnig faul, ja. Hm. Und ich wusste nicht, wie ich das hinkriegen kann, dass ich die dazu bringe, was zu tun. Und irgendwie habe ich das geschafft, sie zu bewegen, ja. Hm. Also werde nie vergessen, mein bester Moment mit ihr war, als sie ein französisches Lied performt hat. Die hat mich mal Französisch reden hören und war stinksauer, dass sie kein Französisch kann. Und da hat sie Transösisch erfunden. Also das muss man, she invented Transösisch.
It's the Oluige of the Oluage.
Genau.
Yes.
Bocuige, Bocuage, wo du an alles Ouige, Omoage und sowas ransetzt. Also zum Beispiel, behindert in der Nacht heißt Bohui in the Nui. Auf jeden Fall, sie hatte dann also so eine Macke mit Französisch. Ich liebe diese Sprache bis zum Tag. I can talk it all day long. Wenn ich mit mir selber rede, ich rede nur Französisch. Girl, Bohui. Französisches Lied. Und dann hat sie sie konnte kein Französisch und dann hat sie in Lautsprache das ganze Lied aufgeschrieben. Also sie hat so, wie sie es gehört hat, dieses Lied aufgeschrieben und dann auswendig gelernt.
Yeah.
Und das fand ich Wahnsinn. Und das fand ich so toll, dass ich das dann auf 2x3 Meter hoch kopiert habe. Und als sie dann die Show gemacht hat, habe ich das neben sie gestellt und habe es als Show-Deko präsentiert. Was natürlich der Brüller war fürs Publikum.
Ja. Ja.
Aber sie musste dann auch nur noch ablesen. Also hat auch dieses Lied makellos gelip-synced.
Flawless. Du wirst lachen. Melli hat genau die gleiche Geschichte erzählt.
Ach nee.
Ja doch, von
ich
dem Lied.
Ich muss das Podcast, ich habe die alle von dir angehört.
I love, ich finde es toll, dass ihr tatsächlich beide dieselbe Geschichte erzählt. Yay. Ja, aber ich meine, du hast dieses Monster mitgezüchtet und hast ihr alles beigebracht und dann ist sie irgendwann flügge geworden. Ja, I fucking love her.
Dann habe ich ihr noch den Mykonos-Gig unbewusst zugeschustert, wo sie dann 12 Jahre auf Mykonos aufgetreten ist. Und da ist sie wirklich die professionelle Drag Queen geworden, die sie dann, die sie
Das habe ich ja auch gesagt. Also es ist tatsächlich, also ne, ob man jetzt gut auf der Bühne ist oder nicht, ist das eine, ob man Talent hat oder nicht, ist das eine, aber die Routine, die so ein Gig mit sich bringt, jeden Abend für Monate sich auf die Bühne zu stellen und die Hütte rocken zu müssen, egal wie man sich fühlt und egal, ob der Schuh drückt,
ja,
oder nicht.
Ja, jeden Tag, weißt du, ja? Das hat, wie gesagt, sie ist ja wahnsinnig faul, ja, also die hat mich teilweise in den Wahnsinn getrieben mit ihrer Faulheit. Ich bin bald ausgerastet. The smallest thing was too much to do. Ja. I even hold the door for you. Hm. You wear a lampshade for that. Who could be wittier than that? Oh Gott, ich bin gerade wieder in Transvestitenmodus. Aber da hat sie das komplett abgelegt. Also sie hat da wirklich mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich bin da, also ich kann ja nicht stolz darauf sein, da irgendwas erledigt zu haben. Das hat sie wirklich alles selber gemacht. Und da war ich dann auch sehr glücklich für sie. Hm. Also mit einer Nonchalance, wie sie da mit dem Publikum umgegangen ist nach ein paar Jahren und dieses perfekte Englisch dann auch, weißt du? Oh, come on.
Ja.
Makellos.
Ja.
Französisch kann sie bis heute nicht, aber das Englisch, das war super.
Ja. Nee, das hat sie wirklich und das ist, ja. Ich meine, das jetzt, ne, die Routine gepaart mit dem, was sie eben hat, also diese Fähigkeit, auf die Bühne zu gehen und schießt. She just got it. Da ist irgendwas, was sie hat, was andere Leute nicht haben, dass man ihr zuschauen will und dass man gucken will, was sie macht. Und die
hat sie dir die krasseste Geschichte erzählt mit dem gebrochenen, Dingens hier?
Nee.
Wo sie?
Na, das war ja, da waren wir gebucht zusammen. Ich bin ja einen Tag später gefahren. Ich musste ja Ursula Carvens 50. Geburtstag hier noch machen. Die hatte mich für eine Show gebucht. Und deswegen haben wir den Gig in Lausanne, musste sie alleine machen, hat Stella mitgenommen.
Auf jeden Fall habe ich ihr beigebracht, also erstes Mal, man zieht sich die Schuhe nicht aus, ja. Ich habe immer gesagt, Flight of Fancy, ja, aber du gehst nicht in entenfüßig aus dem Laden raus. Und wenn dir die Füße wehtun bis nach Magdeburg Cuesta, du siehst gut aus. Girl. Ja, also wenn wir hier schon eine Familie machen und ich deine Mutter bin, dann das ist meine einzige Regel. Und als sie da diesen Auftritt hatte, wo sie sich, da hat sie einen wahnsinnig schweren Unfall gehabt.
Ja.
Da hatte sie meine Stimme im Kopf.
Dass sie die Schuhe nicht ausziehen darf?
Nee. Da hat die sich komplett, obwohl alles gebrochen war.
Ja. Die Schlüsselbein, Rippen, Lunge, perforiert, alles, ja.
Hat die sich ordentlich hergerichtet.
Um ins Krankenhaus abgeschminkt, zu fahren.
Hat sich komplett abgeschminkt und dann hatte sie meine Stimme im Kopf. Das fand ich ein bisschen gruselig, weil das war schon ein bisschen arg hart. Also da hätte ich ihr auf jeden Fall gegönnt, auch noch ohne Schuhe und so weiter und so fort.
Ja, Wahnsinn. Ja. Seid ihr, wie ist euer Verhältnis jetzt?
Ja, ich bin ein bisschen traurig, wir haben, irgendwie ist das so auseinandergebrochen. Das war schon, als wir noch gut waren miteinander, öfters auseinandergefallen. Da gab es so ein paar Streite, aber irgendwann hat sie sich so komplett abgesetzt, was ich ja auch total gegönnt habe. Ja, es war ja ihre eigene Welt. Ich habe ja dann die Travestie auch nicht mehr verfolgt. Ich bin ja eine ganz andere Route dann gelaufen. Weil es ja auch, wie ich vorhin auch erzählt habe, es war ja nicht mein Ding. Melli wollte ja am Anfang ihrer Karriere tatsächlich eine Frau werden. Die wollte sich umoperieren lassen, als sie 16 war oder 15 war. Das war ja alles nicht in meinem Kopf. Und ich bin einfach andere Wege gegangen und da hat sich dann so das eine. Und weißt du, mit der Nummer, dass ich sozusagen die Mutter bin, wollte sie sich irgendwann auch nichts mehr von mir sagen lassen. Mhm. Weil sie war ihr eigener Star geworden, hat ihre eigene Karriere hingebastelt und gebaut. Und da fehlte ihr irgendwie so der freundschaftliche Respekt, wo ich auch sagen muss, ich habe Freundschaft, unsere Freundschaft habe ich nicht wirklich gut gepflegt, sagen wir es mal so. Weil für mich war das, wie gesagt, eher ein familiäres Verhältnis, so nach dem Motto, we're stuck for life. Mhm. Ja, aber so ist es halt dann doch nicht. Und neulich habe ich ihr eine Simse geschrieben, weil ich an ganz tolle, lustige Sachen gedacht habe und ich dachte, ich tausche mich mit ihr so aus und hatte schon so ein Meter lange WhatsApp geschrieben und dann habe ich die erstmal woanders abgespeichert und habe einfach nur mal geschrieben, na, wie geht's dir? Und dann kam 2 Tage nichts und dann kam so ein, ja, gut, und du? Und da war natürlich auch meine Hysterie von der Erinnerung. Hm. Wir sind mal nach Hamburg zusammengefahren und haben für Jürgen Lahmann, der die Frontpage damals besaß, bei einem Rechtsanwalt so eine Kiste abgeben müssen mit einem Champagner und einem Vertrag oder sowas und sollten da aufgetranst einlaufen und den.
How glam.
It was so funny. Wir sind gestorben und dann haben wir ein Video gedreht.
Oh Gott.
Und sind in Hamburg rumgelaufen, weil wir kamen da rein in diesen Rechtsanwaltbüro und die waren natürlich alle schockt und meinten, wir sollen doch bitte in einer Stunde wiederkommen. Und dann hatten wir eine Stunde nichts zu tun und sind in Hamburg rumgerannt und haben uns bepisst. Wir haben so einen Unsinn gemacht. Wir sind in Apotheken reingegangen und haben gefragt, ob sie was gegen eine schwere Travestie haben. Und die Frau hinter Dresen war ganz sauer und sagte, wir haben was gegen Unsinn. Und das meinte sie ernst, aber wir sind gestorben vor Lachen. Wir sind über so einen Platz rübergelaufen, so einen Kopfsteinpflasterplatz. Und dann sage ich, Melli, lauf über den Platz. Und Melli dreht sich um und guckt in die Kamera und sagt, welcher Platz? Damals hieß sie ja noch Melli Brot, ja, weil sie war dumm wie Brot. Also, it was so köstlich. Dann auf der Fahrt zurück ist uns das Benzin ausgegangen.
Of course.
Und wir sind dann genau so mit dem ausrollenden, benzinfreien Auto genau vor der Zapfsäule stehen geblieben.
Wahnsinn.
Ja, wir haben gesungen. Ich habe mich vorher nie getraut, außer auf der Bühne, vor jemand anders zu singen. Und wir haben uns die Möse breit geschrien im Auto gegenseitig. Also das waren so tolle Momente, die ich mit niemandem vorher erlebt hatte. Und die waren mir alle eingefallen. Und ich habe ihr das so in so einer WhatsApp geschrieben. Und ja, als sie diesen Unfall hatte, war ich die einzige Person, die davon nichts erfahren hat. Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich muss ihr irgendwann mal sehr wehgetan haben auf irgendeiner emotionalen Art und Weise oder also seelischen Art und Weise. Ich weiß es nicht. Hm. Was mir natürlich sehr leid tut. Hm. Weil ich es vor allem nicht, weil I couldn't even pinpoint it.
Hm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, also ich will jetzt nicht über mich reden, aber ich habe in meinem Leben, habe ich ganz oft gedacht, Freundschaften, das sind Freunde, die werde ich für immer haben und das ist Familie, wie du gesagt hast, die werden immer da sein. Mhm. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, das war für die Jahre, die wir zusammen hatten, war das so. Aber wenn sich ein Mensch doll in eine Richtung entwickelt und der andere vielleicht in eine andere, ist einfach auf die Basis dann nicht mehr da und dann wird es halt schwierig für, ich glaube, die Energie, die Liebe in der Erinnerung ist immer noch da und das sich zugeneigt sein, aber vielleicht harmoniert es einfach nicht mehr, vielleicht schwingt es nicht mehr.
Also ich war ja auf ihrem Geburtstag, wo dann auch noch Conchita Wurst da saß, wo ich ja bald in Ohnmacht gefallen bin, da dreht sich die Conchita Wurst um und ich dachte, I thought I was gonna die. und da haben wir uns natürlich auch alle amüsiert wie Bolle, ne? Also da hat jeder eine kleine Transenshow aufgeführt und dann wurden alte Stories und Zoten und Kamellen auf den Tisch gepackt, wie jetzt hier bei dem Vier jetzt ja letztendlich auch. Und das war großartig. Ganz toll war das. Aber so auf einer Day-to-Day-Basis, ich habe mich auch verändert in der Art und Weise, dass dieser ganze Wahnsinn, den ich früher so toll fand, als ich in dieses Biene-Meier-Land geguckt habe, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche auch vieles von dem, was ich früher ganz toll fand, nicht mehr. Das macht das Alter, das macht die Tatsache, dass du es erlebt hast, dass du es abgefeiert hast, was weiß ich, was das ausmacht.
Du sagst, wenn du diese Biene-Meier-Geschichte, die ist ja tatsächlich, die hat sich ja fortgesetzt durch dein Leben, ne? Also dieses Video, was du beschrieben hast, dieses Gefühl, da ist mein Tribe, da bin ich, da ticken die Leute so wie ich. Das ist schon noch was, ein Thema, was bis heute da ist, ne? Also ich erinnere mich, du bist irgendwann im GMF zu mir gekommen und hast gesagt, ich gründe jetzt die Biene-Meier-Religion. Und das ist mir heute erst eingefallen, warum es Biene-Meier hieß. Today I made the connection, finally.
What? I did that?
Ja, im GMF. Das war, als wir unten im Avenue wieder waren. Hieß es Avenue dann? Also als Café Moskau, das Rebirth quasi, das war unten. Und da war dieser komische Raucherraum an der Seite und da waren wir drin. Und dann hast du irgendwie, erst an der Bar, genau. Wenn du reingekommen bist, unten links direkt diese Bar. Da stand ich vor dem Auflegen, glaube ich, und hatte ja große Probleme in meiner Beziehung und hatte davon erzählt und hast du irgendwie mir Beziehungstipps gegeben und hast dann irgendwie gesagt, Girl, die Biene-Meier-Religion, es geht einfach nur um Happiness und man muss happy sein. Und ich dachte mir so, boah, what the fuck are you trying to tell me? So, mein Leben bricht auseinander und du erzählst mir was von Biene-Meier. Und jetzt habe ich erst gerafft, warum Biene-Meier. I didn't know. Ja, aber dieses Thema des Tribe finden, happy sein, pin a smiley on it, gründel nicht in der Melancholie rum. Das ist schon so die Essenz quasi, wenn man es runterkocht. Ne?
Ja, das bleibt. Also das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich mich mit Melli nicht mehr so verbunden fühle, ist, weil sie einfach auch auch einen anderen Weg hat, um mit ihren Dämonen und ihren Zwängen und ihren im Alltag klarzukommen, ja, den ich einfach nicht verfolge und wo ich vielleicht auch nicht respektvoll genug, genau wie du jetzt sagst, ich stehe da und erzähle dir was, während dein Leben ein Bach untergeht von Biene Maja und du denkst, please, what the fuck are you talking about? Weißt du, und wenn das so ist, dann kann ich das verstehen und das hilft mir jetzt, das ist jetzt auch gerade ein therapeutischer Moment für mich, da besser zu verstehen, weil ich im Grunde fand ich das eigentlich immer gemein, wenn man mich so behandelt, weil ich will ja nichts Böses, ja. Ich will ja auch nicht dir sagen, du bist dumm. Ich will dir einfach nur sagen, probier doch mal die Richtung aus. Vielleicht ist die einfach ein bisschen besser, als die ganze Zeit nur die Depression zu glorifizieren und vor dir herzutragen wie ein Madonna-Schrein bei einer katholischen Prozession in Spanien. Da gibt es halt einfach unterschiedliche Geschmäcker. Und wenn du Biene-Maja-Religion sagst, dass ich die gegründet hätte an dem Abend, die habe ich, wie gesagt, schon mit 4 gegründet. Nur wusste ich nicht, dass Smiley eigentlich Biene-Maja heißt.
Ja, krass. Ich würde ganz gerne noch kurz auf die Wohnungsgeschichte kommen, weil das für mich so eine Zäsur auch war in deinem Leben, dass es jetzt nochmal irgendwie, dass du nochmal forciert worden bist. Ist das okay noch, oder?
Was, okay.
Mit die Wohnung, das darüber zu sprechen? Oder
bist ja, du klar. Okay. Ist ja, I'm safe. Ist ja alles wieder gut. Mir ist die Wohnung abgebrannt letztes Jahr. Ich habe eine Kerze stehen lassen. Wahrscheinlich. Es gibt ja noch, wie heißen diese Theorien?
Self-fulfilling prophecy oder was?
Nee.
Nein, Verschwörungstheorien?
Ja, es gibt ja andere Verschwörungstheorien, aber wahrscheinlich habe ich eine Kerze stehen lassen im Bad. Und es ist auch nur das Holzbrett vom Fensterbrett verschmort, aber die ganze Wohnung war halt ruiniert und ich musste 5 Monate aus der Wohnung raus und ich wusste einfach nicht, wo links und rechts ist. Und ich musste 85% von dem, was ich besaß, wegschmeißen, weil es halt einfach verrußt war. Und der Vorteil, den diese Zäsur hatte, war, sie hatte nichts mit irgendjemandem zu tun, der mir mein Herz gebrochen hat. Also doch schon, aber der Wohnungsbrand war dann sozusagen so der Moment, der dann alles zum Kippen gebracht hat. Und da habe ich dann auch nochmal, aber ich habe ja, wie gesagt, schon zweimal so ein Ding hinter mir und dann wusste ich, machst du genau wie die letzten zwei Male. Versuchst dich zu beruhigen, machst irgendeinen hässlichen Job, bis du dich wieder beruhigt hast. Und wenn du wieder da bist, dann steigst du wieder ein. Und so habe ich das gemacht. Und Ende des letzten Jahres, so nach 6, 7 Monaten, hatte ich mich beruhigt, habe dann den hässlichen Job gekündigt, den ich hatte, den wirklich hässlichen Job. Und war dann sofort wieder bis August durchgebucht. Und dann kam Corona.
Ich erinnere mich tatsächlich an den Abend. Ich glaube, es war der Tag, nachdem es passiert war, ne, dass wir uns gesehen haben mit der Wohnung.
Also am Tag danach musste ich in Erfurt auflegen. Und da habe ich ein wahnsinniges Erlebnis gehabt, was mir wahnsinnig geholfen hat. Das möchte ich noch erzählen.
Ja.
Da ist mir 5-mal die gleiche Person begegnet. Beim Einchecken, beim Auschecken, beim Frühstück und auf dem Bahnsteig. Also 4-mal. Und diese Frau hatte überhaupt gar keine Augen. Die hatte keine Augäpfel. What? Die hatte nichts an Auge. Die hatte die hohlen Augen. Also die hatte die war blind natürlich und hatte keine.
Kein Augapfel.
Aber sie hatte die Augenhöhlen und die waren offen.
Oh wow.
Das war also most Geister Barney.
Ja.
Stefan Geister Barney. Und die am ersten Tag nach dem die Wohnung sah ja aus, die Feuerwehr war drin, hat alles eingetreten, alles, die Türen waren im Arsch, also everything was in shadows, keine einzige Türklinke mehr da, wo sie sein sollte, alles war schwarz. Und dann läuft mir diese Frau 4-mal, also wer auch immer mir die 4-mal hingeschickt hat, der hat mir wirklich quer mit dem Fuß eine Message geschickt.
Life could be worse.
It could be much worse, so get over it, cunt.
Perfect final words.
And I did.
Ooh.
Thank you for this conversation.
Thank you.
Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, was ich hier tun soll, weil ich wusste wirklich nicht, wie das hier endet, aber it was so smooth and so nice. And I'm really proud of you.
Thank you.
Weiter so.
Dankeschön. Yay! Danke, dass du da warst, mein Schatz.
Bye.
Bye.